Hallo, hier ist der Michael von Hommel Kaffeesysteme. Ich begrüße euch zu einer neuen Folge unseres Podcasts Kaffeekompass. Ja, ich stelle heute mal eine größere Runde vor. Ich freue mich über das Zusagen von Tom von WLS Kaffee Manufaktur in Linzengericht.
Hallo.
Der Jun ist da von La Marzocco. Und jetzt neu dazugekommen, Fabian und Lukas von Bruce Bayer. Hallo, herzlich willkommen.
Hi, hey,
freut uns. Ja, grüßt euch. Ja, gerade zu euch beiden, wir haben ja schon mal einen Podcast miteinander gemacht, es ist einige Zeit vergangen, es hat sich da, wir möchten jetzt auch mal wieder ein Gespür dafür bekommen, ihr seid ja stark gewachsen in dieser Zeit und was passiert denn da alles, und deswegen haben wir gesagt, reden wir mal über Customizing mit euch und die neuesten Trends in dem Bereich, aber vorher, kleines bisschen Geduld euch beiden, würden wir vielleicht nochmal, June, Bezug nehmen auf unser vorhergehendes Gespräch, wo es über La Marzocco ging. Es ging konkret über den Mythos La Marzocco und vielleicht nochmal ganz kurz, weil Customizing hat auch unheimlich viel mit La Marzocco zu tun, aber vielleicht für die Hörer nochmal ganz kurz zusammengefasst, was ist eigentlich der Mythos La Marzocco, für was steht ihr?
Ja, La Marzocco ist ein italienischer Espressomaschinenhersteller, gegründet 1927, und wir stehen halt für sehr langlebige, zuverlässige, konsistente Maschinen, die ja einfach ein Freund des Gastronomen und des Baristas. Ja, auch als Homebarista ist es ja immer wichtiger, dass man ein wirklich stabiles Produkt hat. Michael, du weißt es, ja, du wirst sehr häufig von Homebaristas, hast du deine Kundschaft, und der arbeitet daran, dass er seine Arbeitsschritte optimiert, kauft sich super Temper, levelt und bereitet alles vor. Dann braucht er natürlich auch eine Maschine, die wirklich konsistent arbeitet und abliefert, damit der Homebarista auch weiß, ja, die Veränderung im Geschmack, die kommt tatsächlich von dem, was ich verändert habe, und nicht durch Schwankungen der Maschinen. Und das kriegt halt La Marzocco hin. Wirklich konsistente, gute Maschinen.
Und das noch in einem super Design, wie ich finde. Nichtsdestotrotz, Tom, wir sind trotzdem in einer Kategorie, wo es auch spezielle Kunden sind, und die haben Interesse dran, dass sie ein Einzelstück haben. Ja, und dann kommen die Jungs von Bruce Bayer ins Spiel. Aber bevor wir da im Detail einsteigen, Lukas, wie ist es euch so ergangen in den letzten Jahren? Erzähl doch mal.
Ja, also erstmal freue ich mich natürlich wieder riesig, hier zu sein, auch ja, die Gesichter wiederzusehen vom letzten Podcast und insbesondere auch dich nochmal begrüßen zu dürfen. Hi, Jun.
Hi.
ja, wo stehen wir heute? Also das ist eine sehr, sehr spannende und interessante Frage, und wie du schon gesagt hast, die ja, geneigten Zuhörer haben auch schon die letzte Folge mit uns wahrscheinlich gehört, und was ich sagen kann, dass sich auch auf jeden Fall geändert hat, ist unser Ansatz zum Maschinen-Customizing hin durchaus auch auszubauen. Wir hatten damals schon über neue Materialien gesprochen, die haben jetzt sukzessive auch Einzug gehalten. Und was ich auch hervorheben möchte, ist auch unser zunehmend ja holistischer, ganzheitlicher Ansatz, die gesamte Kaffeeecke mit einzubeziehen. Also das nicht nur auf die Maschine zu beziehen, sondern auch immer mehr das Zubehör mit reinzunehmen, sei es jetzt die Mühle, sei es die Sudschublade, und halt eben den Kreis da ganz groß zu spannen und möglichst viele Anknüpfpunkte eigentlich zu bieten, ja.
Okay, und das ist im Gesamtmarkt festzustellen, dass da ein Trend dazu geht, dass man eben, dass nicht jede Sudschublade aussehen muss wie die andere, also, oder ist es eher in dem gehobenen Preissegment?
Das ist tatsächlich überall zu verspüren. Ich finde, man merkt es ja vor allen Dingen auch daran, dass jetzt die Hersteller immer mehr, wie dann auch La Marzocco, da werden wir auch noch drauf zu sprechen kommen, immer mehr Farben auch der Maschinen anbieten. Und es halt in der Natur des Herstellers liegt, es halt auch erstmal für seine eigenen Maschinen anzubieten. Und deswegen sind wir da halt so ein bisschen in der Lage, dass wir da auch nochmal übergreifend was machen können. Weil wir sind ja schließlich als Bruce Bayer, als Maschinenvertreter, als Tuner nicht an eine gewisse Marke gebunden, sondern wir verschreiben uns dann halt dem Kunden komplett und möchten ihm halt seine individuelle Paketlösung anbieten. Und das zieht sich durch eigentlich alle Segmente. Die einen natürlich extravaganter, da soll dann auch die Sudschublade mit Goldakzenten sein. Die anderen, die wollen dann beispielsweise die schwarze Pulverbeschichtung bloß haben von dem äußeren Gehäuse oder so. Und im Kleinsten fängt es ja schon bei den Holzgriffen an, dass man da eben auch für die Sudschublade einen Holzgriff anbietet. Und ja, mittlerweile sind wir halt eben immer mehr den Schritt dahin gegangen, auch noch die Farbe damit anzupassen oder halt auch eben mit Akzenten anderer Materialien zu arbeiten.
wir haben das letzte Mal schon drüber gesprochen, Tom, du erinnerst dich, aus unserer Sicht diese drei Aspekte des Customizings zu beleuchten. Das eine sind mittlerweile, ihr wart da ganz innovativ, aber mittlerweile schon fast eure Standardprodukte, dass ihr in einer extrem guten Qualität, in einer extrem guten Balance Siebträgergriffe oder Griffe von Dampfern einfach aus Holz gestaltet, in verschiedenen Holzarten. Das ist aber so mittlerweile schon fast euer Standardprodukt tatsächlich. Das kann man bei uns auch als Paket kaufen, können sich theoretisch zu Hause selbst dran schrauben. Ist wirklich toll und ich bin auch immer wieder begeistert von der Qualität, die ihr da abliefert. Und dann war meine These, dass ich mir vorstellen kann, in einem gewissen Segment, dass jemand eine komplette Konzeption seiner Kaffeemaschine haben möchte. Da habe ich immer gesagt, dann bringe ich euch die Kunden. Also ist da ein Trend zu spüren, dass jemand sagt, ich will wirklich ein absolutes Einzelstück und ich habe eine Yacht, die ist lila, ich will jetzt auch eine lila Maschine. Das ist die zweite Dimension, über die ich gerne mit euch reden möchte. Und dann das dritte, auch da sind wir ganz gespannt drauf. Das technische Tuning der Maschinen. Ne? Also ich meine, jetzt gibt es ja auch einfachere Maschinen, denen es gut täte, wenn man da das ein oder andere austauscht. Hat sich da was verschoben in den drei Arbeitsbereichen? Kann man davon sprechen, dass wir tatsächlich mehr individual Customizing haben oder ist es immer noch mehr oder weniger auf den Griff und auf die Drehräder beschränkt, was ich gar nicht despektierlich meine?
Also da würde ich auf jeden Fall sagen, dass es wird natürlich immer breiter werden. Also rein, wenn man sich unseren Online-Shop anschaut, wir bieten da jetzt mittlerweile auch über unseren Konfigurator zwei Maschinenmodelle an. Das eine ist die Linea Mini und das andere, da haben wir ein anderes Segment gewählt, haben wir die Appartamento mit aufgenommen. Eben eine Einstiegsmaschine, wie du schon sagtest. Und wir müssen feststellen, dass da für beide die Anfragen da sind, aber sie haben unterschiedlichen Charakter. Das eine ist ein exklusiveres Customizing, Stichwort Goldakzente. Das andere ist eine Individualisierung, die in einem gewissen Rahmen zu bleiben hat. Das ist schon mal das allererste, was ich da zu sagen möchte. Dann die Holzteile, die sind auf jeden Fall für uns ein Standardmerkmal geworden. Also es ist einfach ein absolutes Grundmerkmal unserer Maschinen, dass wir die Griffe durch Holzgriffe austauschen, das muss man eigentlich so sagen, auch wenn wir diese Einzelstücke machen, da werden dann mittelfristig auch erstmal die Holzgriffe dran sein, was natürlich nicht ausschließt, dass wir da auch noch mit anderen Materialien, ne? Also ich meine, wir hatten ja auch neulich drüber gesprochen, was da noch so geht, da muss man natürlich am Ball bleiben, aber es ist auf jeden Fall in ein Standardmerkmal für uns reingerutscht. Insbesondere was das technische Customizing angeht, da haben wir jetzt einen großen Schritt gemacht, der vor allen Dingen halt ein interner Push war, weil wir uns da ein bisschen auf die Probe stellen wollten. Und zwar haben wir da verrückterweise eine Handhebel-Brühgruppe inklusive dem kompletten hydraulischen System in ein Maschinengehäuse reinverfrachtet, was zuvor ein eher ein 60-2-Kreiser war. Wir wollten da eigentlich auch das Beste von beiden Welten kombinieren. Nämlich einmal dieses ikonische Aussehen von dieser Haushaltsmaschine. Also auch hier, das war die Appartamento, durch die Kreise einfach, die auf dem Gehäuse drauf sind, an der Seite, ist sie unverkennbar und wird auch von jedem sofort wiedererkannt. Und aber auch auf der anderen Seite diese Handhebelbrühgruppe, die ja immer noch in dieser traditionellen, eingefleischten Espresso-Szene ein absolut Alleinstellungsmerkmal darstellt. Und so wollten wir halt von beiden Seiten das Beste verbinden und das hat auch sehr gut geklappt, oder Fabi?
Ja, auf jeden Fall. Also gerade was dieses technische Customizing angeht, das ist auch wahnsinnig in Lukas Leidenschaft verfangen. Also dieser Umbau von der Streger in die Appartamento, das ist kein ewig gewiefter Plan gewesen, lass uns das machen aus dem und dem Grund, sondern da ist Lukas wirklich irgendwann beim Mittagessen zu uns gekommen und hat gesagt, wäre es nicht eigentlich mal wahnsinnig cool, wenn wir die Streger zerlegen würden und einfach in die Appartamento einbauen würden. Ähnlich wie man es auch beim Auto kennt, ne? Irgendein 500 PS Motor, der im Käfer drin ist. Und dann hat es keine 2 Tage gedauert und dann hat er auf einmal ein Video in die Gruppe geschickt und hat er sich Samstagnachmittags mal hingestellt und das einfach gemacht.
Ja, ich habe es auch schon gesehen, ist sehr gelungen.
Dankeschön. Ja.
Also es ist bei uns auch ein sehr leidenschaftliches Thema, gerade auch diese Sachen mit dem technischen Umbau. Für jemanden, der den Markt schon länger verfolgt und der auch weiß, was bestimmte Maschinen ausmacht, ist da auch grundsätzlich so ein bisschen dieses Gefühl in den Fingerspitzen, das einfach mal machen zu wollen.
Das ist, ich glaube sowieso, dass das Customizing, das haben wir das letzte Mal ja besprochen, und das, euer Erfolg gibt euch ja auch recht. Das ist ja etwas, was dem Zeitgeist auch geschuldet ist, wie ich mein Holz heute zu Hause im Wohnzimmer habe oder in der Küche, dass ich entsprechend einfach meine Maschine daran anpassen kann, war der erste Schritt, und das funktioniert ja auch super bei euch. Und jetzt im Nachgang dieses technische Tuning, glaube ich, ist schon super interessant. Also Individualstücke, was ihr jetzt gerade sagt, wirklich eine Maschine in die andere einbauen, das ist bestimmt was für Individualisten, wahrscheinlich sogar für mehr, als man denkt. Also das ist bestimmt etwas ganz Faszinierendes. Was ich mir unter technischem Tuning aber auch noch vorstellen kann, ist eben vielleicht auch so, das ist ja dann ganz gut, wenn man so eine Werkstatt nebendran hat, wie die von Michael vielleicht. Es gibt ja auch super Maschinen, die haben halt eben nur ein oder zwei Schwachstellen, wo man sagt, dieses Eckventil oder dieser Abfluss oder diese Leitung, das ist mein Achillesferse. Der Hersteller lässt sein Programm natürlich laufen. Vielleicht nicht Lamazoko, die würden es vielleicht verbessern, aber ansonsten lässt man es laufen.
Oh, ich habe auch was von Lamazoko, das, also hatten wir ja schon mal drüber gesprochen. Ja. Ne?
Und das
da
man
musst
halt
du dann durch, da, wenn ich das dann sage. Ne?
Dass man halt da rangeht und sagt, vielleicht haben wir eine super Lösung bei den Innovationen, die ihr da so bringt. Das ist ja wirklich erstaunlich, was ihr da jetzt erzählt, dass man sagt, ich habe hier was für den Besitzer von dieser ECM oder von dieser Becerra-Maschine oder irgendwas. Da greift da hin und ihr habt einfach einen riesen Schritt nach vorne. Ich glaube, da würden ganz viele Kunden sofort Juhu rufen, weil sie ja um den Malus ihrer Maschine vielleicht wissen. Ne?
Ja, also ich denke, dass das auch ein Thema ist. Das ist natürlich weg von dieser Riesenemotion, die wir in uns haben, nachmittags einfach mal spontan was umzubauen. Aber trotzdem unfassbar sinnvoll, weil es geht ja meistens darum, dass irgendein Händler eine Maschine sehr gern verkauft, weil sie ein wunderbares Gesamtpaket bietet und das Ganze eigentlich nur in einem kleinen Detail scheitert. Und er sagt, ich könnte nachts wunderbar schlafen, wenn dieses kleine Teil noch gefixt wäre. Und das sind teilweise die Wege natürlich lang über den Hersteller.
Genau.
Das sind wirklich auch ganz konkrete Beispiele, wie wir zusammenarbeiten. Mhm. Wir haben eine Maschine, die wir auch sehr gerne verkaufen. Da rutscht allerdings wandert die Tasse ab, wenn die Schwimmungen der Vibrationspumpe übertragen sich auf die Tassenablage. Okay. Und da arbeiten wir ganz konkret dran. Und wir haben auch noch eine Maschine, die ich sehr gerne mag, die aber so altmodisch im Design ist, dass wir uns zu viert insgesamt zusammengesetzt haben und gesagt, da brauche ich was Neues. Ich habe hier die Möglichkeit, einige von diesen Geräten zu kaufen, macht mir mal ein komplett neues Partykit. Und das ist das, was ich jetzt auch mal auch den Zuhörern sagen möchte. Hier ist eine konkrete Skizze auf Photoshop mir gezeigt worden und dann durfte ich das erste Muster schon sehen und sieht 1:1 so aus. Also das ist eine ganz, ganz arge Kompetenz von euch, dass ihr genau wisst, wie ihr das einfach zu visualisieren habt. Und sie ist zwar technisch nur nicht so, dass wir sie ausprobieren können, aber die wird hervorragend aus und ich freue mich da extrem drauf. Und da komme ich dann auch gleich zu eurer technischen Kompetenz, das Ganze zu visualisieren und umzusetzen. Und jetzt vielleicht auch nochmal die Querverbindung zu Lamazoko. Wir haben gesagt, wir arbeiten nochmal enger zusammen. Ja, es wird eine Bruce Bayer Abteilung bei uns integriert. Und dann haben wir auch gesagt, hier bei Lamazoko, da muss was gehen, dass wir das den Leuten wirklich so hinstellen, wie sie sich das wünschen. Wir wissen, da ist eine Bereitschaft auch da, Geld auszugeben, muss man ganz klar sagen. Und ihr habt einen Konfigurator gebaut. Ich weiß jetzt gar nicht, June, ob du den schon mal gesehen hast oder ob du den kennst.
Den Konfigurator habe ich gesehen, sehr schön gemacht. Ja.
Ja.
Und zunächst muss ich aber sagen, also ich kann absolut eure Kundschaft verstehen, die Maschinen gecustomized haben wollen. Na klar, Kaffee ist ein sehr, sehr emotionales Produkt. Und wenn jemand bereit ist, zu Hause sich so eine Kaffeeecke einzurichten, er macht da seinen Kaffee, das ist seine Intention, das ist sein Hobby, das muss etwas eigen sein. Und dann natürlich möchte er da Individualisierung und Customizing haben, absolut. Und schöner Konfigurator.
Dankeschön.
Vielen Dank. Ja, um das Thema aufzugreifen, also auch bei uns, wir möchten natürlich dann mit den Prozessen, die wir bei uns haben, ich meine, offensichtlich zerlegen wir eine Maschine dann wieder, da ist der Weg super kurz, ein anderes Antivakuumventil einzubauen, eine andere Lampe vielleicht, weil die nervigerweise flackert, oder aber auch nochmal den Kundennutzen nachhaltig zu steigern, indem er vielleicht einen Shot-Timer noch mit einbaut. Das sind ja Themen, über die haben wir zuletzt auch gesprochen und da gehen wir mit großen Schritten drauf zu, kann ich auch auf jeden Fall so sagen. Ne? Und aber insbesondere diese technischen Raffinessen, wie zu wissen, welches Bauteil welche Schwäche hat. Also bleiben wir gerne mal beim Antivakuumventil. Das sind ja durchaus Sachen, die nerven. Da sind wir natürlich auch auf euch als Händler angewiesen. Also das sind natürlich dann Feedbacks, die vor allen Dingen ihr mit eurer Kompetenz und Erfahrung uns geben könnt.
Ja, wir haben da eine konkrete Maschine, über die hat ja immer Probleme im Antivakuumventil. wie gesagt, ihr seid da immer eingeladen, mit unseren Technikern da zusammenzuarbeiten. Ich sehe bloß von den Abmessungen hier keinen Platz da, ein vernünftigeres reinzubauen, aber das eure Kreativität ist gefragt. Also insofern würde ich mich da sehr freuen und das auch Tom, das weißt du, wir, das ist nochmal, hat sich nochmal verintensiviert, weil wir, das darf ich jetzt auch mal an Beispiel Lamazoko sagen, so eine Kleinigkeit stört mich eigentlich an allem und da könnte man dann, es ist ja auch bei, es ist ja auch eine Marke bei Hommel was zu kaufen und dann gibt es vielleicht dann schon mal nicht mehr den Standard, sondern es gibt bei Hommel dann schon irgendwie den Standard Plus und ich meine zum Beispiel die Tassen, die Ablage auf der Linea Mini, das ist jetzt aus deutscher Sicht natürlich ein kleines dünnes Blechchen und das, der Gesamthaptik der Maschine wird dem nicht gerecht, deswegen haben wir schon mal drüber gesprochen, können wir da was Neues machen, also es ist, interessiert vielleicht überhaupt niemand, ne? Aber ich lege immer sehr viel Wert drauf, dass ich alles, was ich berühre, dass sich das schön anfühlt und das macht es eben nicht. Es ist meine Lieblingsmaschine, habe ich im letzten Podcast gesagt übrigens, ja, aber das stört mich und so gibt es viele Sachen, dann reden wir miteinander, gibt es eine Lösung, ihr schaut dann, ob ich der Einzige bin, der das, dem das interessiert oder ob er das eben in die Serie bringen könnte und so arbeiten wir zusammen und es hat auch, macht unheimlich viel Spaß und ich glaube, da kommt noch ein bisschen was auf uns zu. Fabian, aber erklär doch mal vielleicht genauer, dass der Kunde weiß, was wir mit dem Konfigurator meinen. Welche Stufen habt ihr da eingebaut? Wie sieht das aus? Wie kann man sich das vorstellen? Wir können den Link ja auch nennen. Sie wird ja auch in unsere Seite eingebunden. Mhm. Also insofern erklär mal, was die Grundidee hinter dem Konfigurator steht.
Ja, also der Konfigurator an sich, der hat eigentlich bei uns eine größere Philosophie. Diese Philosophie dreht sich vor allem darum, dass du früher oder später, wenn du dir eine Espresso-Maschine aussuchst, dass du die eigentlich haben kannst, wie du möchtest. Also wie wir schon gesagt haben, dieses Customizing-Thema verbreitet sich gerade im Markt auch wahnsinnig. Ich finde, da ist in den letzten 2 Jahren noch sehr viel passiert. Und ich muss auch sagen, dass es auch von anderen Leuten da wahnsinnig interessante und schöne Sachen gibt. Und was wir aber mit dem Konfigurator machen wollen, ist, dass wir uns gerne dahingehend unterscheiden möchten, dass man bei uns auf die Webseite kommt, dass man sich die Maschine zusammenklicken kann, gestalten kann, wie man möchte. Das heißt, es verkürzt ein bisschen diesen Prozess, davon auszudrücken, wie ich eigentlich möchte, dass es aussieht. Und auf der anderen Seite möchten wir mit dem Konfigurator eng mit dir als Händler beispielsweise zusammenarbeiten. Weil wenn sich jemand eine Maschine in dem Preissegment kauft, ist es natürlich auch klar, dass die nicht nur wahnsinnig toll aussehen soll, sondern ich will ja auch gut beraten werden. Und wir gehen davon aus, dass das so ein bisschen ein Hin- und Herwechseln zwischen online auf die Maschine aufmerksam werden, sie sich im Laden angucken. Du kannst natürlich nur eine Maschine ausgestellt haben. Ich kann bei dir im Laden sie vielleicht nochmal konfigurieren. Ich habe vielleicht irgendwie ein Buch mit verschiedenen Materialmustern. Ich kann mir mal Bleche angucken, wie sie eigentlich in der Farbe aussehen. Mhm. Ich kann mal einen Stoff und ein Holz aneinander halten und kann aber alle Sachen, die ich mir aussuche, dann direkt am Konfigurator zusammenklicken und damit eigentlich auf die leichtest erdenkbare Art und Weise kommunizieren, wie meine Maschine eigentlich aussehen soll. Und das dann in Kombination mit einer Mühle, die noch nebendran steht, soll eigentlich das Grundprinzip dahinter sein. Ich kann mir meine Maschine passend zu meiner Wohnung machen, passend zu meinem Auto oder passend zu was auch immer mir lieb ist.
Ja, also sehe ich genauso. Deswegen ja auch die Idee, eine Abteilung hier zu etablieren bei uns im Verkaufsraum, wo wir genau das alles zeigen können. Aber vielleicht könnt ihr nochmal sagen, wo denn die Grenzen sind. Wir können ja jetzt nicht jede Mühle in jeder Farbe Pulver beschichten zum Beispiel. Ja? Was ist denn da im Moment für euch alles möglich? Also möglich ist grundsätzlich alles. Es muss natürlich auch irgendwann mal in einem Rahmen sein. Wo kann der Kunde sich Hoffnung machen, dass er eben das dann nochmal komplett in seine Wunschfarbe lackiert bekommt?
Also das ist auf jeden Fall ein Thema, da kann man ruhig ehrlich sein. Also das, was noch nicht möglich ist, liegt daran, dass wir technische Voraussetzungen dafür noch nicht erfüllt haben, weil wir einfach auch auf diesen Prozess mitwachsen. Das ist auf jeden Fall der erste offene und ehrliche Grund. Jetzt beispielsweise, wir erforschen diese Sachen, ja, ne? Also die Pulverbeschichtung, das war jetzt das Erste, wo wir rangegangen sind. Dass man da im Rahmen von Farben mit Sicherheit eine gewisse Einschränkung erfährt, ist irgendwie auch dann einfach dieser Technik geschuldet. Es war für uns halt die erste Herangehensweise und die erste Möglichkeit, Möglichkeit, das mit den Mühlengehäusen abzubilden und mit den Maschinengehäusen. Dann jetzt im nächsten Schritt nochmal eine andere technologische Voraussetzung zu erfüllen, die einem da mehr Flexibilität bietet, wo man beispielsweise auch den Mattheitgrad genau einstellen kann, ohne dass man 20 Kilogramm Pulver kaufen muss und auf Halde halten muss, ohne dass es wahnsinnig teuer wird. Das sind die ganzen nächsten Schritte, auf die wir noch gehen werden. Aber auch der klare zweite Grund ist, dass zwar alles möglich ist, aber halt leider nicht alles sinnvoll. Und das mussten wir wirklich, und insbesondere ja Fabi, du und Marius, beim Programmieren des Konfigurators schmerzlich spüren, oder?
Ja, also das Ding ist dabei, dass wir gemerkt haben, klar, du kannst theoretisch über so einen Konfigurator alles abbilden. Also wir haben auch technisch die Möglichkeit, dass du jede Farbe, die ein Display anzeigen kann, dieser Maschine geben kannst. Und wir haben auch die technische Möglichkeit, dass die da alle angezeigt werden. Und es ist auch nur eine Frage der Zeit, bis man da nicht nur 10, 20, sondern 50 Maschinen drin hätte. Aber das ist eben der Punkt, wo wir glauben, wo es nicht mehr sinnvoll ist. Also wir glauben, dass es Maschinen gibt und dass man eine gute Vorauswahl an Maschinen treffen sollte, die sich für diesen gesamten Prozess eignen. Und wir haben das Gefühl, dass mit La Marzocco, gerade weil die Maschinen, besonders die Linea Mini und die GS3 im Markt auch sehr bekannt dafür sind, dass sie gerne umgebaut werden, dass man sie gerne irgendwie anders sieht, und da ist der Markt auf jeden Fall da. Und auch diese Philosophie von einer langlebigen Maschine eignet sich umso mehr fürs Customizing. Das brauche ich nicht mit einer Maschine machen, die ich vielleicht 2-3 Jahre behalte, sondern das sollte man schon mit einer Maschine machen, wo auch eine starke emotionale Bindung ist. Also das ist auf jeden Fall das eine Thema. Und das andere Thema ist, also da, wo man technisch eingeschränkt ist oder da, wo es nicht mehr effizient ist, da sollte man sich in so einem Konfigurator dann noch irgendwie zusehen, dass man sich ein bisschen einschränkt, also wo es sinnvoll ist. Der Konfigurator soll ja nicht alles zeigen, was möglich ist, weil dann ist es für einen Kunden genauso schwer, eine Maschine zu konfigurieren, wie dass es dir einfach sagt, ne, wenn ich mich durch zehntausende Möglichkeiten klicken muss, sondern er sollte eine sinnvolle Vorauswahl bieten. Das heißt, ich kriege ein paar Sachen angezeigt, und da schränken wir die Leute da ein, wo sie ansonsten wahrscheinlich keine gute Entscheidung treffen würden. Das haben wir in dem Moment schon abgenommen, weil wir es schon mal ausprobiert haben.
Mhm. Okay. Und wenn man jetzt eine Maschine individualisieren will, wie würdet ihr das am besten machen? Ich frage jetzt mal, weil ich es ja wirklich nicht weiß, sondern es ist ja hier nichts gestellt beim Café Kompass. Wenn ich jetzt eine La Marzocco, sagen wir mal eine GS3 hätte, und würdet die jetzt gerne in einer anderen Farbe haben, würdet ihr davon ausgehen, dass ich euch die Maschine gebe, oder würdet ihr denken, ich bestelle mir bei Michael eine neue Karosserie und ihr individualisiert mir die und ich behalte eine originale? Wie ist denn so das Vorgehen, wenn ich jetzt sowas mache? Was ist das Standard, oder wie würdet ihr euch das wünschen?
Also es gibt da aus unserer Erfahrung und Einschätzung eigentlich zwei Standardvorgehen. Das eine ist, ich kaufe mir eine komplett neue Maschine, die schon neu zu mir kommt als Customized Maschine. Oder aber ich bin zufriedener Besitzer einer GS3 schon seit ein paar Jahren und möchte jetzt aber nochmal das ganze Thema neu angehen. Ja. Einmal, ne, schön irgendwie Holzteile dran, ja, lackieren und so. Dann gibt's die Möglichkeit, dass du einfach deine Maschine zu uns gibst. Das ist höchstwahrscheinlich das Einfachste und auch das Sicherste für den Kunden, weil wir werden dann die Maschine bei uns zerlegen. Natürlich werden die Originalteile dann mit einer anderen Farbe versehen. Das ist ein nicht reversibler Schritt. Das wird dann
kann,
so sein.
Ist ja keine die Frage sein.
Wenn genau. Auf der anderen Seite, ich meine, beim Customizing, du gehst ja den Schritt, um es für dich zu verändern. Ne? Mhm. Und damit ist die Entscheidung ja in der Regel schon gefallen. Mhm. Und was uns das dann eben auch ermöglicht ist, wir können natürlich gesamtheitlich wieder sicherstellen, dass das ganze Paket in sich sicher ist. Wir machen eine Elektroprüfung, und es ist einfach dann wieder komplett.
Wie lange ist meine Maschine dann weg? Das ist ja immer die Frage.
Das ist ein sehr guter, das stimmt, ja. Also ja. Je nach Umfang. Wir geben da Zeiten, ja, 4 Wochen muss man eigentlich schon rechnen. Also
dann ist das, ja, wieder, dann wäre bei mir die Sache, die, dass ich dann doch dir lieber das nochmal bestellen würde.
Richtig,
sagen,
so. Und da fängt dann die Kooperation halt an, wo man auch nochmal drüber sprechen kann, dann im Detail, ne, eben ja, mit dir, ja, Michael, gesagt, genau, ja. Und dann aber auch im Ping-Pong mit dem Hersteller, weil einzelne Bleche irgendwo herzukriegen, kann ja bei der Ersatzteilbeschaffungssituation, wenn es halt spezielle Sachen sind, die halt eben nicht häufig als technisches Ersatzteil anfallen, halt auch immer ein bisschen schwierig sein. Ne? Und da muss man einfach schauen, dass man Wege findet. Bisher waren die Leute immer geduldig, und ich denke, je nach Konzept wird man sich da auch schon einigen mit dem Kunden dann.
Und es wird sicher auch eine Frage der Frequenz. Also wir merken ja, dass also aktuell, dadurch, dass wir die Appartamento schon länger im Konfigurator haben, machen wir von denen aktuell auf jeden Fall deutlich mehr als von der Linea Mini. Und da merken wir, da ist es von den Laufzeiten deutlich kürzer. Also da haben wir immer mal eine Maschine da und da denke ich, das wird sich bei der Linea Mini hoffentlich auch in Zukunft genauso entwickeln.
Ja, vor allem in dem Zusammenhang, wenn es irgendwas mit uns eine Rolle spielt, wird mir ja beim Neuen so sein, beim Neukauf oder eben auch ein Kunde von uns kommt zu euch, dann sind wir auch da und würden eben mit dem Leihgerät helfen. Also ich, da gibt es wirklich, das ist der höchste Level der Kooperation, den wir beide, unsere beiden Firmen mittlerweile miteinander haben. Bin ich ganz gespannt, wie das angenommen wird. Der Lamasoki-Konfigurator ist ja jetzt noch nicht so alt, ja. Ich bin aber der Meinung, dass er genau richtig ist und auch zu genau der richtigen Zeit kommt, weil im Endeffekt spreche ich mit jedem Kunden darüber, dass da irgendwas noch so ist. Und da wollte ich mal fragen, was denn eigentlich ihr so, was denn, geht es jetzt nur um Farbe und um die Sachen, die ich anfasse, oder habt ihr da noch andere Anforderungen am Markt? Und ihr geht ja auch, ich sehe, wir laufen uns ja häufig auch auf Messen über den Weg. Was ist denn da der neue Trend an Individualisierung? Haben die auch schon, kommen die auch schon mit diesen technischen Anforderungen, die jetzt, wo wir öfters drüber sprechen, oder auch du, Tom, mit euch? Ist das vom Kunden auch schon so, oder geht es hier tatsächlich erstmal um Optik? Was ja auch schon eine Menge ist, vor allem das Spektrum, das ihr so stark erweitert habt, dass alles möglich ist. Ich habe zum Beispiel vorhin gesehen, als ich den Lamazoko-Löwe gesehen habe, da müsste man ja irgendwo mal was mit dem Lamazoko-Löwe machen da irgendwie. Da bräuchte man ja noch einen Modellierer oder einen Künstler oder so irgendwas. Also was habt ihr denn da, gibt es da neue Trends fernab von Holz oder von irgendwelchen optischen Sachen, denen ihr euch jetzt demnächst stellen müsst?
Ja, also wir haben da ja schon mal drüber nachgedacht. Bevor wir den Konfigurator gebaut haben, mussten wir uns ja überlegen, wie könnte der denn in 2-3 Jahren aussehen, dass die Infrastruktur dafür auch passt. Und da haben wir uns schon mal überlegt, na, wo könnte das ganze Thema eigentlich hingehen und wo ist es jetzt gerade? Und wir haben gemerkt, als wir das erste Mal bei dir waren, ging es noch vor allem um das Thema Holzapplikationen. Da würde ich schon sagen, sind wir mittlerweile ein bisschen woanders. Also neben den Holzapplikationen, dass ich vielleicht auch irgendwann zwischen verschiedenen Formen der Holzapplikationen wählen kann, dass ich bei den Farben wählen kann, aber vielleicht auch verschiedene Blechteile in unterschiedlichen Farben haben möchte. Das haben wir bei uns auch integriert. Und dann geht es eben auch um Details. Also möchte ich eine bestimmte Seitenwand aus Holz haben, kann ich vielleicht auch mit Steinen arbeiten. Also das ist zum Beispiel eine Sache, an der wir in letzter Zeit ein bisschen gearbeitet haben, dass man sowas auch implementieren kann. Und dann geht es auch noch um passende Zubehöre. Also was ja bei uns im Konfigurator diese Besonderheit sein soll, was wir natürlich als Externer, denke ich, ganz gut verwirklichen können, ist, dass wir schauen können, dass Zubehöre, Maschine und Mühle auch miteinander abgestimmt sind. Mhm. Und dass ich das im Konfigurator auch verwirklichen kann, dass die Kaffeeecke schlussendlich ein Produkt ist. Also sprich die Sutschublade, Tampermatte passt irgendwie zu dem Tassenablagenschutz obendrauf, dass das alles zusammengehört.
Und Thema Beleuchtung, da spinnen ja im Endeffekt alle drauf, irgendwo noch eine LED einzubauen, die dann irgendwie in allen Farben leuchten kann. Ist wahrscheinlich eine Kleinigkeit heutzutage, man muss nur wissen, wo man es irgendwie unterkriegt.
Also ich habe auch da tatsächlich mit der einen Maschine, die wir da jetzt gerade auch umbauen, die Linea Mini, da gibt es auch schon ein Foto, wie das aussehen könnte. Das kann ich dann später mal zeigen. Also da sind wir dran.
Sehr gut. Und was, jetzt kommen wir mal, weil das eine Projekt ist ja tatsächlich ein gastronomisches Projekt, da geht es also um Kaffeemaschinen für die Gastronomie. Individualisieren von deren Maschinen. Tom, du bist in der Gastro jetzt im Moment noch am nächsten. Wir haben da auf jeden Fall die Möglichkeit bieten wollen, überall das Logo des Cafés oder der Bar irgendwo zu integrieren. Wie siehst du das? Ist es immer noch so eine innenarchitektonische Sache, dass alles miteinander passen muss? Wir haben vorhin drüber gesprochen, Lamazoko ist ein Statement. Wir haben aber auch darüber gesprochen, dass diese Marketingblasen eigentlich eher Vergangenheit sind, sondern dass es um die Substanz geht. Siehst du da auch einen Markt, dass wir irgendwie Maschinen, die sich bewährt haben, nochmal irgendwie dem Restaurant, dem Café, der Bar anpassen?
Auf jeden Fall. Ich glaube, das ist gar nicht mehr so wichtig, dass es heute jetzt zur Inneneinrichtung passt, sondern für den Kunden ist es ja oft auch ein Stilmix, den wir da überall finden. Das macht es ja auch aus, dass du sagst, ich sitze hier auf dem Plastikstuhl und da habe ich 3 ganz alte Blechstühle und hier gibt's was aus Paletten gebautes. Es ist ja ganz bunt, was man in der Gastronomie sieht, und es ist auch total erfreulich, wenn man das wahrnimmt, weil wir auch ja ganz viele Gastronomen haben, die eben aus der ganzen Welt ihre Ursprünge haben und dann hier in Deutschland, wo wir sie dann betreuen, eben ihre Restauration eröffnen und bringen ja ihre Einflüsse mit. Und das macht sie ja eben auch so vielfältig und toll. Deshalb, ich glaube, die Inneneinrichtung ist das eine, kann sein, aber wo ich merke, dass es halt ganz wichtig ist und wahrscheinlich auch für den Gastronomen das größere Thema ist die Individualisierung auf seine Marke. Er ist ja heute auch eine Marke. Und wir sehen es halt eben ganz viel, wir als Röstmanufaktur stellen ja auch Marken her. Wir dürfen auch deine Marke herstellen, Michael. Mhm. Und wir stellen ja insgesamt über 20 Eigenmarken her, wo oft gar nicht klar ist, dass wir vielleicht dahinter stehen. Und da steht dann drauf hergestellt für. Mhm. Und das ist etwas, wo die Nachfrage durch die Decke geht. Also heute haben wir praktisch jeden, der mehr als eine Kaffeebar hat, der ja zu uns kommt und sagt, ich will meinen eigenen Kaffee haben. Ne? Und das wollen wir zum Teil gar nicht machen, weil es uns zu viel ist, wo wir sagen, also dann haben wir nur noch Eigenmarken. Das ist dann auch für uns sehr aufwendig, weil wir alles vorhalten müssen. Es muss auch alles, was Verpackungsverordnung angeht und so weiter, geregelt sein. Anderes Thema. Es ist aufwendig. Und ich weiß aber einfach, dass der Gastronom, wenn er hat ja heute meistens eine Agentur hinten dran, er hat ein eigenes tolles Logo herstellen lassen, er hat vielleicht eine Firmenfarbe, er hat seine Schürze oder seine Lederkittel oder was, wie er sich auch zeigt. Und ich glaube, da ist eine Maschine, wir sehen es ja ganz oft, dass die Kaffeemaschine heute so installiert ist in den Kaffeebars, dass der Gastronom oder der Barista nicht mit dem Rücken zum Kunden steht, sondern natürlich frontal, er guckt dich an, er sieht dann das Logo von der Kaffeemaschine und da in dem Zusammenhang, glaube ich, ist eine Customizing mit dem Logo der Kaffeebar, zum Beispiel auf so einer Maschine oder auf dem Temper. Ich kann mir sogar vorstellen, dass, wenn es eine Lieblingskaffeebar ist, die einen guten Durchsatz hat, dass der sagt, macht mir doch mal ein paar Temper. Vielleicht möchte ein Kunde meinen Temper von meiner Kaffeebar, vielleicht mit dem Kaffee, den vielleicht eine Manufaktur herstellt, zu Hause auch machen. Und ich kann das mitverkaufen. Ich glaube, da habt ihr ein großes Potenzial. Ich würde es auch bei unseren Kunden sehen, dass sie dafür empfänglich wären, wenn es darum geht, dass sie ihre Marke und das, was sie entwickeln, was ihr Herzblut ist, darüber auch ein Stück weiter transportieren können und noch deutlicher zeigen können, auch in ihrem eigenen Raum, dass es etwas ist. Sie machen sich so viel Gedanken darum und dann, warum soll es an der Kaffeemaschine unbedingt enden? Ich kann, wenn die Möglichkeit da ist, sie zu individualisieren, würden es, denke ich, relativ viele machen, weil das weißt du super, Michael, der gesamtfinanzielle Aufwand zum Eröffnen einer Gastronomie ist immer noch sehr hoch. Und eine Individualisierung, die dann auch noch für mich ist und mich authentisch macht und einzigartig macht, wird wahrscheinlich interessant sein.
Da muss ich voll zustimmen, Tom. Also Authentizität ist ein Riesenpunkt. Das ist ja im Grunde genommen das Nachhaltigste, was du machen kannst, so aus der geschäftsmännischen Sicht. Und wenn ich mich mal selbst als Kunde betrachte, der in ein Café reingeht, dann erwarte ich wirklich dieses Gefühl, dass das hier einfach stimmig ist, dass ich mich durchdacht. Hier wohlfühle, genau, ja. Durchdacht, absolut. Ja. Und eben einfach authentisch. Und dass ich mich damit dann auch noch im Nachhinein identifizieren möchte, ja.
June, kannst du da noch was verdichten, weil die GB5, die konnte man ja auch schon relativ früh im Endeffekt so zumindest mit verschiedenen Farben beschichten. Siehst du da auch einen Trend, dass da irgendwelche Kunden in der Gastronomie ihre eigenen Ketten, ein eigenes Design haben möchten?
Ja, das ist aber kein Trend. Also wenn man uns zum Beispiel auf Instagram folgt und sich die ganzen Gastromaschinen in den schönsten Locations anguckt, die sind fast alle gecustomized. Also Farbcustomizing ist in der Gastronomie, besonders bei der Kaffeemaschine, glaube ich, sehr, sehr wichtig. Wie der Thomas schon erwähnt hat, also einfach um die Marke darzustellen, wir haben einige Ketten und Key-Accounts, die wirklich ihre eigenen Farben an ihren Maschinen haben. Und das, ich habe ja vorhin schon erwähnt, also für zu Hause, für den Homebarista, ist die Kaffeeecke natürlich was sehr, sehr Emotionales. Für den Gastronomen, ja, für sein eigenes Lokal ist es natürlich auch wirklich sein Baby und das möchte er natürlich auch genauso gestalten, wie er es haben möchte. Ist sein Stück. Obwohl ich selber Edelstahl natürlich auch sehr schön finde. Was ich aber in der Gastronomie nicht so schön finde, ist halt, wenn zum Beispiel Holz verbaut wird. Ja, und da werden mir die Jungs von Brewspire ja auch irgendwo recht geben. Ja. In der Gastronomie so mit Holzsiebträgergriffen hat schon irgendwas mit Hygiene zu tun. Für zu Hause okay, absolut. Aber in der Gastronomie hat das, glaube ich, nichts zu suchen. Also ja. Farbcustomizing von der Maschine, Lackieren, Pulvern, alles okay. Aber
also darüber haben wir auch schon mal gesprochen. Mhm. Wir haben uns jetzt auch erstmal dagegen entschieden für unser gemeinsames Projekt. Ich bin da auch der Meinung, es ist was anderes. Ja, es muss dann auch schnell gehen. Aber es ist natürlich dann die Frage nach dem individuellen und innovativen Ersatzstoff, weil ich meine, Kunststoff hat schon viele Vorteile, außer dass es halt einfach ziemlich emotionslos in den Händen liegt, ja. Aber ich denke, und beim nächsten Podcast können wir dann auch unsere Ergebnisse vorstellen, da haben wir eine ganz gute Lösung gefunden, ne? Also das verstehe ich aber auch, ich bin da der gleichen Meinung. Holz in der Gastronomie, schwierig.
Ja.
Ja, was meint ihr zu Customizing im Kaffeemaschinen gewerblichen Bereich für Gastronomen? Was habt ihr da für Stoffe im Kopf oder wie stellt ihr euch da auf?
Also was uns natürlich wichtig ist, ist in dem Moment, wo wir mit vielen verschiedenen Materialien arbeiten, ist es auch immer wichtig, dass das Material der Aufgabe gerecht wird.
Ja.
Das heißt, es gibt für verschiedene Zwecke Materialien, die sich mehr oder weniger gut eignen. Ich würde sagen, dass für diesen Heimbarista-Siebträgerbereich Holz nach wie vor, bin ich der Meinung, dass es ein wunderbares Material ist, weil Holz natürlich als natürlicher Stoff immer warm ist, gut in der Hand liegt und sich einfach schön anfühlt. Aber in dem Moment, wo ich in der Gastronomie bin und auch wie der June eben schon richtig gesagt hat, es viel um Hygiene geht, tägliche Nutzung, vielleicht auch Sachen in die Spülmaschine tun und was auch immer, mit fettigen Fingern irgendwo dran greifen, dann ist Holz auf jeden Fall nicht mehr die richtige Wahl dafür. Und da müssen wir schauen, dass wir mit Materialien wie beispielsweise Edelstahl oder denkbar natürlich auch die Arbeit mit irgendwelchen Harzen zu arbeiten, die der Aufgabe dann wiederum auch gerecht werden. Ja.
Ja, also ich ganz kurz, um auch Holz mal für Holz mal eine Lanze zu brechen. Ich meine, du wirst auch kein Holzbrett in der Gastronomie finden. Mhm, und ja. Ein Holzbrett zu Hause ist vollkommen Standard. Hygienisch, vollkommen einwandfrei, ein Standard. Also insofern ist es nicht so, dass du sobald du Holz nimmst, dass irgendwas unhygienisch ist. Nichtsdestotrotz ist es eigentlich in der Gastronomie nicht das Produkt Nummer eins, mit dem man so arbeitet. Ja. Tom, du erinnerst dich an unseren Podcast, was ist die beste Siebträgermaschine? Und tatsächlich hatte der Jochen, unser Produzent, eine geile Idee. Und jetzt frage mal gleich mal hier an diese Customizing-Freaks und Technik-Freaks, ob das überhaupt machbar wäre.
Ja, also die Idee war ja, wir haben ja die Kaffeemaschinen in einem der letzten Podcasts uns alle angeguckt und wir waren ja auch total begeistert. Du weißt, meine Lieblingskaffeemaschine dieses Tages war ja schlussendlich dann die GS3 mit der großen, von La Marzocco, mit der großen Ruhe, mit der sie die Espressi da gemacht hat, hat sie für mich die Linea Mini nochmal geschlagen. Also es war geschmacklich für mich, nachdem, wie ich mir den Espresso auch vorstelle, das sauberste Produkt. Es war genau das, was ich mir vorgestellt habe, ganz ruhig. Reine Nuss herausgearbeitet, spitzenmäßig, hat Spaß gemacht. Und bei der GS3 ist es ja so, dass man oben dran das Pedal hat.
Ja.
Und das Pedal ist ja, und June, da musst du mich dann korrigieren, es ist ja kein wirkliches Druckprofil, es ist eine Geschwindigkeit, die beeinflusst wird.
Genau, für echtes Pressure Profiling braucht man eine Getriebepumpe. Anders geht's nicht.
Genau.
Das ist in gewisser Maße ein Durchflussregler.
Durchflussregler, der aber im Endeffekt, wenn ich ihn öffne und schließe, doch einen ähnlichen Effekt auf das Brühprozess hat, wie eine Getriebepumpe. Es ist aber nicht ganz dasselbe. Man kann es miteinander nicht vergleichen.
Jein, weil das ist ziemlich komplex, was im Siebträger eigentlich stattfindet, weil unten geht ja etwas raus. Also das heißt, der Druck kann da entweichen in Form von Espresso. Dann spielt natürlich der Mahlgrad auch eine richtige Rolle. Es gibt bei der GS3 oben ein Manometer, der genau den Druck auch anzeigt, der oben auf den Kaffeepuck lastet. Das ist auch unter anderem ein Kontrollmechanismus. Also wenn du zum Beispiel zu grob gemahlenen Kaffee hast, ja, der wird dann niemals den Pumpendruck, den du eingestellt hast, die 9 Bar anzeigen können, weil der Druck unten schon längst entwichen ist.
Ja.
Und schon ein bisschen Kontrollmechanismus. Mit denen kann man halt schon steuern, wie viel Druck zuerst auf den Kaffeepuck lastet. Also man kann den langsam befüllen zum Beispiel. Also das ist schon eine kleine Spielerei, was sich wirklich auch geschmacklich bemerkbar macht.
Absolut, das haben wir auch gemerkt. Und der Jochen, unser Produzent, der ja immer nur hinter dem Mikrofon ist und nie vor dem Mikrofon ist, aber sehr aufmerksam zuhört, der hatte dann gesagt, dieses Druckprofil, was wir da eben eingestellt haben, das wäre doch toll, wenn man das genau reproduzieren könnte, auch mit der GS3, mit dem Pedal. Und dann haben wir gesagt, so genau kriegen wir es tatsächlich nicht hin. June, du kennst das, ich mache auf und dann steigt der Druck an. Wie gesagt, man sieht es oben am Manometer, aber treff mal genau diese 8,5 Bar, die du jetzt vielleicht gerne hättest. Das ist nicht so einfach. Der Michael und ich, wir dachten dann über Markierungen nach und so weiter. Und der Jochen ist ein ganz praktischer Kerl. Der sagte dann, gibt's da nicht irgendwas? Und das ist jetzt die Innovation zur Richtung euch, Blues Bayer. Kann man da nicht irgendwas machen, wo eine Kugel einrastet, wo man sagt, man merkt Rasterungen, wo du vielleicht feststellst, hier ist, das kann ich individuell da unten einfräsen oder einpassen und habe ein Druckprofil, was manuell aber reproduzierbar ist, weil ich aber vielleicht...
Thomas, das funktioniert leider aus einer Sicht nicht, weil es sehr davon abhängt, was, wie viel Kaffee du drin hast im Siebträger und der Mahlgrad.
Wenn man das aber, sagen wir mal, wenn würde das jetzt standardisieren, weil ich sage, ich habe da zu Hause eine gute Mühle, die der Michael verkauft ja dann immer sehr hochwertige Mühlen dabei. Nehmen wir mal an, es wäre konstant. Könnte man das dann über so eine Arretierung noch genauer hinbekommen? Denn wir haben es wirklich probiert, mit das Pedal irgendwie mal auf einen Anfangsdruck zwischen 8 und 9 Bar zu kommen. Und es ist uns nicht so einfach gelungen, wie wir uns das vorgestellt haben.
Du musst die also suchen. Du musst also deinen Zieldruck immer suchen. Und das wäre halt einfach ein Indikator. Und tatsächlich ist es so, dass du recht hast. Aber auch wir natürlich hier Bombenmühlen nebendran haben, wenn wir da so eine Giotto E37 Z Barista nebendran stellen, dann und der Kaffee ist gegebenenfalls frisch oder eben genauso alt wie beim letzten Mal, dann kann man das schon rekonstruieren. Also das wäre machbar.
Und das hat die Frage, kann man da was machen, ne, Jungs? Das wäre also etwas, was wir uns zusammen angucken würden, weil ich glaube schon, dass es Spaß macht, das Druckpedal, was du oben hast, für dich nutzbarer zu machen.
Also erstmal grundsätzlich gesprochen, die Idee, ein vertieftes haptisches Feedback in das gesamte System reinzubringen,
ja,
das über das Gefühl einer Oberfläche hinausgeht, die ist klasse. Und das aufzugreifen allein ist auf jeden Fall was uns durchaus sehr interessiert. Nichtsdestotrotz bleibt halt natürlich immer noch, auch wenn du dann Arretierung machst, wie June schon sagt, also du wirst einfach immer noch den Menschen haben als steuerndes Element und naja, da ist dann halt das Maß der Reproduzierbarkeit irgendwann halt einfach erreicht, ne? Also es wird dir auf jeden Fall helfen, das wieder zu finden, es schneller zu finden und auch besser zu werden. Also am Ende des Tages ist das ja wie Gitarre spielen, du hast einen Bund, ne? Da gibt's irgendwie dann deine Bereiche, in die du reingreifst. Du weißt, hier gibt's 6 Saiten und ich muss das in der Abfolge und so weiter machen. Und dann musst du dich halt einfach eingrooven, ne? Und das ist ja, es fängt ja schon im Kleinen an mit dem richtigen Tumpingdruck und so weiter und so fort. Da brauchen wir noch gar nicht über Druckprofile reden. Also das fängt ja schon alles ganz viel früher an, wo der Barista seine Hand, ne, beweisen muss. Und das wird dann da auf ein neues Level gehoben, wo man ihm sicherlich helfen kann. Mit Sicherheit aber noch nicht, würde ich jetzt einfach mal so sagen, per se für jeden die gleiche Reproduzierbarkeit erreichen kann.
Auf keinen Fall.
Wie mit einer technisch-elektrischen Lösung.
Da würde er sich auch kein Manual Pedal kaufen, wenn er den Anspruch hat, dass er 1:1 das reproduzieren kann. Und außerdem haben wir ja, das geht nur mit Getriebepumpen und das wissen wir schon auch, das würde man auch so sagen. Aber Anhaltspunkte, zum Beispiel, egal ob der Kaffee jetzt 3 Tage alt ist oder nicht, gerne nach der 15. Sekunde mit dem Druck ein bisschen zu reduzieren und zwar ein Drittel, das würde wahrscheinlich schon funktionieren, gehe ich mal davon aus. Also einfach mal ausprobieren, geht doch mal los und dann.
Idee haben wir aber noch keine Lösung, aber das.
Ja, und man darf ja nicht vergessen, die GS3 haben wir nicht ohne Grund in 2 verschiedenen Varianten, ja, als MP, manuelles Paddel, ja, und als AV-Variante, wo du halt eine Autovolumetrik mit Flowmeter drin hast.
Super stabil.
Ja, also die AV steht für Konsistenz, Stabilität, Reproduzierbarkeit, das, was ihr haben wollt. Und die MP-Variante ist, man gibt dem Barista noch einen Freiheitsgrad, ja, und da kann er halt so ein bisschen spielen. Andererseits geht das natürlich auf Kosten der Reproduzierbarkeit.
Ja.
Aber das sind halt 2 komplett verschiedene Kundenkreise. Also beide Maschinen haben ihre absolute Berechtigung.
Ja, aber wenn man zum Beispiel jetzt, selbst wenn man es hintereinander macht und ich habe doch das gleiche Ergebnis aus dem Mahlgut, den gleichen Mahlgrad und alles, ist es so, dass wir immer, wenn wir da schon einfach ein Feedback hätten. Ich bin jetzt hier
bei 9 Bar. Schon 2-3 Sekunden läufst du schon
12,5 Bar und dann gehe ich wieder ein Stück zurück und dann geht's. Also das ist halt einfach nicht so gut darzustellen. Schaut es euch mal an und als Hausaufgabe quasi bis zum nächsten Podcast.
Alles klar.
So, jetzt ist es also soweit. Also demnächst bauen wir also eine Bruce Bayer Abteilung in unseren Showroom. Da freue ich mich besonders drauf. Wir haben also zur Idee, dass grundsätzlich, Tom, du weißt es, wir haben viele Standardprodukte von euch, die sind natürlich, die müssen hier repräsentiert werden. Wir möchten auch immer 3 Maschinen zur Verfügung stellen, die ihr, Lukas und Fabian, quasi so ein bisschen nach Hommel-Style-mäßig macht, dass dann Individualprodukte sind, die man dann auch sofort mitnehmen kann. Da soll auch schon mal so diese ganzen Richtungen angekratzt werden, was alles machbar ist. Es wird der Konfigurator implementiert. Jetzt können wir mal ganz klar den Prozess mal beschreiben. Wie sieht es aus? Der Kunde ist da, unterhält sich mit mir über eine Lamazoco. Dann sage ich, und übrigens wollen wir nochmal zum Konfigurator gehen. In der Vorstellung erklärt nochmal, wie das für den Kunden sich darstellen würde.
Ja, also im ersten Moment glauben wir, dass dieses Konfigurationsthema und dieses Customizing-Thema sehr emotionsgetrieben ist. Das heißt, in dem Moment, wo du eine Maschine vorstellst, also beispielsweise die Linea Mini, die du ja sehr gerne verkaufst, weil es eine wunderbare Maschine ist, dann geht es darum, dass der Kunde vielleicht seine eigenen Wünsche dazu hat und vielleicht durch unsere Ecke auch ein bisschen dazu angeregt wird, zu sehen, was eigentlich alles möglich ist. Und dann könnt ihr gemeinsam dahin laufen. Der Kunde kann sich auch erstmal selber die Zeit nehmen, die Maschine zurechtklicken. Er kriegt, wie schon gesagt, ein paar Vorschläge, was man an der Maschine verändern könnte, was für Materialien man kombinieren könnte. Er kann sie zusammenhalten, kann ein bisschen gucken, wie es aussieht. Und dann soll es aber ein bisschen zusammenlaufen, dass ich auf der einen Seite eine technische Hilfe habe, auszudrücken, was mir gefällt und wie es aussehen soll. Und dass ich auf der anderen Seite aber noch die Beratung bei euch vor Ort habe. Ja. Und dass ihr sagen könnt, was möglich ist, was sinnvoll ist. Und durch unsere Nähe zu euch, also dadurch, ne, wir sind ja nur ein paar Kilometer von euch entfernt, wenn der Kunde dann doch was vermissen sollte im Konfigurator, dann ist es natürlich ein kurzer Dienstweg, dass er sagt, ich habe hier einen sehr speziellen Wunsch, der im Konfigurator nicht mal abgebildet ist, und dann kannst du das an uns weitergeben und dann können wir das verwirklichen.
Perfekt. Das heißt also, Konfigurator, obwohl unheimlich viele Sachen zur Verfügung stehen, in der Summe sind es wahrscheinlich, was weiß ich, tausende Kombinationen, ja, so mein Einblick da. Er hat aber dann noch einen besonderen Wunsch, weil er seinen eigenen Namen in Gold oben reingeschrieben haben möchte. Dann bekommt er eine Visitenkarte von euch und er soll mal bei euch vorbeischauen. Ist das der Weg, wie sich das der Kunde so vorstellen kann?
Das, da habe ich eigentlich nichts hinzuzufügen. Absolut, ja. Ja,
okay, super. Dann freue ich mich schon auf die Abteilung. Ansonsten freue ich mich, wenn insgesamt ein bisschen stabilere Rahmenbedingungen wieder vorherrschen. Und ich freue mich, wenn wir uns demnächst mal alle wieder sehen, hoffentlich zu unserem Coffee Festival im Herbst. Bleibt alle so erfolgreich und so gut gelaunt und so gesund, wie ihr seid. Vielen Dank, dass ihr alle da wart. Es war mir, hat mir unheimlich viel Spaß gemacht. Ich verabschiede mich bei euch und auch bei den Hörern und Hörerinnen. Vielen, vielen Dank. Also dann bis zum nächsten Mal.
Macht's gut. Ciao.
Ciao. Ciao. Ciao.
Tschüss.